Hallo ihr Lieben,
es gibt eine neue Folge und ich bin froh, dass ihr da seid und wieder kommt, um zuzuhören. Und ich sage euch, ich bin, glaube ich, der größte Fan von dieser Folge und ihr müsst die unbedingt anhören. Ja, meine heutige Gesprächspartnerin Alex Meyer und ich. Wir haben tatsächlich ganz schön lange geredet und deswegen kommen wieder zwei Folgen für euch, damit das alles nicht zu lang wird. Und ja, was kann ich sagen? Also ich selbst, ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Interview oder dieses Gespräch mal führen werde. Aber ja, ich habe wieder gelernt, manchmal muss man einfach fragen. Man muss einfach fragen, weil wenn man nicht fragt, dann ist es sowieso schon nein. Und ja, ich bin überglücklich, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Ich bin extra nach Mannheim gefahren, um das aufzunehmen. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und ja, Alex Meyer wird sowieso einiges erzählen und dann werdet ihr sie ein bisschen besser kennenlernen.
Ich hatte das schon mal mit einem Zeitungsinterview, was 4 Stunden ging und dann hat er alles nicht aufgenommen.
Ja.
Und dann
sowas Ähnliches.
Nee, wobei es war vielleicht 2 Stunden und dann saßen wir insgesamt dann 4 Stunden lang.
Oh. Und vor allem, das ist ja auch immer schwierig, wenn man dann alles schon mal gesagt hat und dann nochmal sagen muss.
Ja, ja.
Weil
ist super weird.
Sofort unnatürlich wirkt.
Ja.
Weil es sofort ist so, ja, wir haben doch darüber gesprochen.
Mhm. Ich war auch einfach leer gelabert.
Ja, 4 Stunden ist natürlich auch heftig.
Ja, es war auch nicht so geplant. Es war so, ah, okay, sitzen wir hier. Das war so ein bisschen, naja.
Nee, ich habe jetzt zum Glück diesen roten Punkt, da kann ich ganz gut erkennen.
Gut. Okay, roter Punkt, bleib bitte.
Obwohl ich vielleicht ab und zu zwischendurch die Kamera checke.
Ja, ja,
ja.
Klar.
Ja, ich hasse immer diese Podcast-Anfänge, weil die immer total unnatürlich sind.
Ja? Ach, Quatsch.
Ja, naja, wenn man sagt so, hallo, schön, dass du da bist.
Schön, dass du gerade zur Tür reingekommen bist.
Genau.
Wer bist du? Wie heißt du?
Aber das wäre tatsächlich meine erste Frage.
Wie ich heiße und wo ich wohne.
Ja, genau. Da, bitte die genaue Adresse.
Die hast du ja jetzt sogar.
Plus Sozialversicherungsnummer.
Die weiß ich leider nicht aus.
Nee, aber ich frage generell gerne, wenn jemand etwas über dich wissen sollte, was wäre das?
Das wäre schon eine ganz schwierige Frage. Über mich wissen? Weiß ich auch nicht. Also ich glaube, mein Name ist ja gar nicht so wichtig, aber eigentlich muss niemand irgendwas über mich wissen. Ich finde immer das Schönste, wenn man sich begegnet, so wie wir heute, und so die Energie spürt des anderen. Das klingt jetzt schon direkt sehr esoterisch, aber ich glaube, das ist das, was ich immer spannend finde und was ich auch bei anderen Menschen spannend finde, wenn ich die zum ersten Mal sehe, dann, ich kann jetzt nicht sagen, hat man, weil ich kann ja nur von mir reden, aber ich habe sofort so ein Gefühl, weißt du, so diese Energie von Leuten, und das finde ich eigentlich spannend. Deswegen glaube ich, könnte ich gar nicht sagen, das müsst ihr jetzt von mir wissen, sondern die Begegnung, und dann werden die schon selber spüren, was bei mir so rumpurzelt in meinem Universum.
Ja, das stimmt, aber ja, das ist einfach dieser erste Vibe, glaube ich.
Ja, ja, absolut.
Du weißt sofort, irgendwie, man kann es vielleicht gar nicht so benennen, aber man weiß sofort, wo derjenige einkategorisiert wird.
Ja, das versuche ich ja gerade loszuwerden, also Kategorien, weil ich merke, dass, glaube ich, wir alle immer sehr schnell in Schubladen denken und ich das eigentlich gerade versuche, mir abzugewöhnen, weil ich merke, dass man dadurch manchmal so viel zu vorschnell Leute irgendwo reinpackt.
Ja.
Und dann habe ich jetzt schon ein paar Mal den Fall gehabt, dass ich irgendwann merke, irgendwie passt die Person da ja gar nicht rein. Und dann habe ich mich voll geärgert, weil ich dann, weißt du, weil ich dann viel zu lange in so eine Richtung gedacht habe, die gar nicht zu der Person passte. Und mittlerweile merke ich, dass es auch Quatsch ist, weil jeder Mensch hat auch manchmal einfach 100 Schubladen, wo er, weißt du, so. Und deswegen versuche ich gerade, das nicht zu machen. Und trotzdem hat man natürlich ein erstes Bauchgefühl.
Ja, das schon. Also man sagt so, in den ersten 100 Millisekunden hat man eigentlich jemanden eingeordnet. So, das Gehirn hat jemanden eingeordnet. Echt? Und dann muss man bewusst und aktiv wollen, denjenigen besser kennenzulernen.
Ja, krass.
Um sozusagen sich von dem Gegenteil zu überzeugen oder so. Aber unterbewusst ist nach den ersten 100 Millisekunden ist schon klar, wie du jemanden findest.
Oh Gott, das ist ja furchtbar.
Ja, gibt es Untersuchungen zu.
Oh Gott.
Ja, und dann, interessant. Ja, dann muss man halt tatsächlich bewusst diesen Schritt gehen und sich sagen, na, zum Beispiel, wenn man ein komisches Gefühl hat, muss man bewusst sagen, ich gehe jetzt mal auf denjenigen zu, stell vielleicht ein paar Fragen und schau mal, ob sich dieser erste Eindruck dann bestätigt. So. Ja.
Voll, also es ist interessant, dass es ein bewusstes Ding ist. Und trotzdem glaube ich, dass das erste Bauchgefühl auch sehr oft recht hat.
Ja, komischerweise, ne?
Ja.
Ganz oft.
Deswegen, ich finde es schon gut, wenn man nochmal dann offen bleibt und es guckt, aber gerade wenn es ein schlechtes Bauchgefühl ist, ich bin schon auch Fan, darauf zu hören, zumindest jetzt, dass man sich nicht in Gefahr begibt,
ja,
zum
Beispiel
größer denken, so, oder wenn es um Jobentscheidung geht oder so. Das stimmt tatsächlich oft. Also irgendwie hat der Körper dann, oder der Geist, was auch immer es ist, hat dann doch da was
Universum.
Gutes. Das Universum. Irgendwas ist auch wieder eingebaut bei uns, was wirklich richtig gut ist, also richtig abgefahren, dass es funktioniert.
Ich finde Intuition auch extrem spannend.
Ja, voll.
Ich bin auch so ein Typ, ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, aber früher habe ich das schon gespürt und habe es knallhart ignoriert. Und meistens habe ich danach immer gesagt, naja, hättest du mal auf dein Bauchgefühl gehört?
Voll.
Und mittlerweile versuche ich, nach dem Bauchgefühl zu gehen, was manchmal gar nicht so schwer ist. Vor allem in so einem Beruf, wie wir es machen.
Also manchmal, finde ich, braucht es Mut, darauf zu hören.
Ja, ja.
Aber eigentlich, wenn man es schafft, darauf zu hören, ist es so eindeutig. Nur habe ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben den Fall gehabt, wo das Bauchgefühl nicht stimmte. Und wo ich dann rausgefunden habe, es gibt auch so ein irreführendes Bauchgefühl und das ist nämlich Angst.
Ja.
Das habe ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich mit diesem Job hier an der Pop-Akademie gehabt. Weil ich den erst nicht annehmen wollte, weil ich dachte, so viel Verantwortung und auch Imposter-Syndrom, ich kann doch nicht Hauptfach Gesang und Songwriting unterrichten und vor allem diese Abteilung leiten so. Und dann habe ich gedacht, ich muss auf mein Bauchgefühl hören und habe gesagt, nee, mache ich nicht. Ich hatte auch Angst, dass dann ich meine Musik quasi vernachlässige und so. Und jetzt habe ich es ja gemacht, nach 100.000 Gesprächen darüber. Und jetzt blühe ich so darin auf und das gibt mir so viel und das hat mich erst irritiert, weil ich dachte, scheiße, kann ich jetzt nicht mehr auf mein Bauchgefühl hören?
Ja.
Aber dann hat tatsächlich mein Mann gesagt, ey, vielleicht ist es einfach der große Respekt, den du davor hattest. Und die Angst, die dann gesagt hat, dann habe ich gedacht, ja, krass, stimmt. Ich hatte einfach wahnsinnig Angst davor. Deswegen, das ist jetzt was ich neu gelernt habe und was ich in Zukunft auch berücksichtige, dass ich dann, wenn mein Bauch sagt, nein, auf keinen Fall, dass ich das nochmal so double checke und gucke, okay, willst du das jetzt wirklich nicht oder hast du einfach Schiss davor?
Ja, das stimmt.
So, das ist jetzt so neu für mich.
Ja, man sagt ja immer, der Weg ist da, wo die Angst ist.
Ja.
Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Aber das habe ich mitbekommen. Und also immer, wenn man so, aber das ist genau dieses Thema, was ist jetzt Angst und was ist, ich will dich jetzt, mach das nicht, ich will dich gerade schützen vor etwas. Ja, ich finde es auch sehr schwer auseinanderzuhalten.
Und die Angst will dann ja eigentlich auch nur schützen vor etwas. Das ist ja auch was ich mit der Zeit irgendwie gelernt habe und auch jetzt in der Therapie da viel drüber spreche. Das ist ja am Ende genauso wie der innere Kritiker. Das ist eigentlich ja, was auch immer, wenn man die jetzt als Wesen betrachten würde, das sind ja alles Wesen, die uns eigentlich schützen wollen und die eigentlich ja nur sagen, zum Beispiel bei der Angst, pass auf, weil. Also es können ja auch alte Mechanismen sein, die da greifen. Und das muss man dann ja auch unterscheiden lernen. Es ist jetzt nur was von früher, was da anspringt und sagt, Achtung, du hast es schon mal erlebt, Vorsicht. Aber dann musst du manchmal ja auch abdrehen und sagen, ja, okay, aber jetzt bin ich kein Kind mehr. Jetzt kann ich selber eingreifen. Jetzt kann ich selber sagen, möchte ich nicht. So. Deswegen, das ist schon auch ganz schön komplex.
Ja, es ist ein komplexes Thema.
So wird direkt...
Wir steigen komplett direkt rein.
Direkt in den Dreck.
Ja. Hast du das Gefühl, du hast schon herausgefunden, das zu unterscheiden? Intuition versus Angst, das auseinanderzuhalten?
Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass das immer funktioniert.
Ja.
Aber ich glaube, ich werde gerade immer besser da drin, auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich jetzt gerade auch, also allein durch diesen Job, den ich jetzt angenommen habe, gehe ich jetzt sehr oft aus meiner Komfortzone raus und habe das Gefühl, das ist schon fast wie eine Therapie, dass ich ständig Ängsten begegne und die überwinden muss. Und dadurch stärke ich aber gleichzeitig mich selber total. Und deswegen kann ich jetzt auch mal schneller sehen, ich glaube, es ist jetzt die Angst, aber das dann auch schneller trotzdem machen.
Ja, ja.
Also ich würde behaupten schon, dass ich das schneller erkenne, aber wahrscheinlich noch nicht immer.
Ja, ich glaube, das ist auch schwierig, weil es ja wirklich von so vielen Faktoren abhängt.
Mhm.
Und dann, ich merke gerade so im Künstlerberuf, da hast du dann so viele Stimmen von außen auch noch.
Absolut.
Die absolut irritieren. Dann kommt jemand und sagt... Also dann kommt jemand und will dich vielleicht haben, will dich überzeugen dafür, dass du das tust.
Mhm.
Dann kommt jemand, der sagt, warte mal, das ist doch mega gut für dich.
Mhm.
Dann gibt es noch einen Geldaspekt, der sagt, mach das mal, das klingt gut.
Absolut.
und dann stark zu bleiben und auf die innere Stimme zu hören, ist, glaube ich, mit einer der größeren Herausforderungen in dem Beruf.
Absolut.
Ja.
Das wird vielleicht auch immer ein bisschen so sein, aber ich habe schon das Gefühl, jetzt je älter ich werde, desto mehr schaffe ich es da auch irgendwie, so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, immer mehr. Und da dann wirklich auf mich zu hören oder bei mir zu bleiben. Ich glaube, das ist das, was für mich auch das ist, was ich mir am allermeisten wünsche.
Ja.
Ich möchte immer mehr bei mir sein. Weil das ist das, wenn man das schafft, habe ich das Gefühl, dann kehrt auch so eine Ruhe ein. Und dann geht die Angst auch irgendwie weg oder verschwindet immer mehr so im Nebel, weil dann ja, das ist auch, weil ich jetzt auch mit Meditation und so angefangen habe und im besten Fall findet man ja in sich so einen Ort, wo man wirklich zur Ruhe kommen kann und das ist so, ich glaube für mich so das höchste Glück, wenn ich das irgendwie schaffe und das ist auch das, was ich, wo ich jetzt gerade merke, so dass mit den jungen Leuten, mit denen ich jetzt hier arbeite an der Pop Akademie, dass ich da gerade auch, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, dass ich die schon versuche, jetzt so zu empowern und auf sich zu hören, weil natürlich ist es bei denen jetzt so, gerade im Studium, die werden jetzt immer mehr mit Kritik konfrontiert und es ist ja auch wichtig, dass man irgendwie Input bekommt, aber es ist trotzdem auch wichtig, dass sie das differenzieren und dass sie auch sagen, wenn das jetzt gerade mir überhaupt nichts sagt, also zum Beispiel, wenn ich mit denen an deren Texten arbeite und sage zu einem, hey, du könntest ein bisschen mehr Metaphern benutzen, heißt es aber ja nicht, dass er das machen muss.
Ja, ja.
Also am Ende sage ich denen auch immer, ihr müsst gucken, was für euch passt und was zu euch passt und ich will euch nicht verändern und wenn ihr merkt, nö, ich habe aber keinen Bock auf Metaphern, dann ist es so und dann, also so und da kommt so viel auf die zu und auf, also wir kennen das ja auch, dieses ganze Business und bei mir jetzt so Popmusik, Plattenindustrie, Business, Leute. Es gibt so viele Menschen, die im Laufe des Lebens zu einem kommen und einem erzählen wollen, wie es läuft und was am besten für dich wäre und mach doch mal so und da kann man sich richtig hart verlieren.
Ja.
Wenn man...
Ja, vor allem, wenn man keinen, wie soll ich sagen, keinen Bezug zu sich selbst hat oder keine Anbindung, wovon du ja gesprochen hast. Und
ja.
Also das war auch so ein Thema lange, weil ich glaube auch, wenn man auf der Bühne steht und mit sich im Einklang ist, sage ich mal, dann hat man noch mal mehr Kraft.
Voll.
Also das war so meine Erfahrung.
Mhm.
Natürlich, wenn du auf der Bühne stehst und du versuchst, irgendwas zu erfüllen, was jetzt vielleicht jemand von dir erwartet oder was jemand sehen will, dann wird das, glaube ich, nie so eine Kraft haben, wie wenn du einfach von dir sprichst,
absolut,
aus dir heraus.
Ja.
Ist ja auch glaube ich, mit Songs. Ich bin jetzt nicht die Songwriterin, deswegen kenne ich mich dazu nicht so aus, aber dafür bist du ja da. Aber ich schätze mal, wenn man einfach, wenn der Song wirklich von dir kommt, sagt es was ganz anderes aus und ich glaube, es hat eine ganz andere Bedeutung und es kommt bei ganz anderen Menschen an, als wenn du jetzt irgendeinen Song schreibst, damit der jetzt auf Platz 1 der Hits ist mit den algorithmischen Extras, sag ich mal so, die den ganz nach vorne bringen und so, als wenn es jetzt wirklich von dir kommt.
Absolut, glaube ich auch.
Ja, ich habe ja, ich habe dich ja kennengelernt über ein Konzert und ich fand, also ich hatte schon das Gefühl, dass deine Songs sehr von dir kamen und deswegen habe ich mich, glaube ich, auch so. Also mir haben die sehr gefallen und mir haben diese Texte so unglaublich gut gefallen. Ich weiß nicht, wie oft ich deine Songs angehört habe, weil ich habe immer gesagt, egal wie oft du es anhörst, du findest immer was Neues. Also ich habe immer was Neues gefunden irgendwie, weil ich wirklich, also die Musik ist natürlich auch wunderschön. Aber ich dachte mir so, da wirklich, ich könnte den fünfmal hören und würde immer wieder, würde mir was Neues auffallen. Oder auch nach Monaten dann.
Krass.
Hat er mich anders angesprochen.
Voll schön. So.
Oder ich habe dann Dinge verstanden, die ich vor einem halben Jahr noch nicht verstanden habe, einfach weil ich persönlich noch nicht so weit war. Oder weil das Thema erst später aufgemacht wurde. Oder weil ich, also ich bin ja jemand, der auch sehr viel reflektiert und so. Und dann manchmal denke ich mir so, aha, darum geht's. Ja. Ja. Ja, mich würde natürlich interessieren, wie deine Songs so entstehen. Wie, ob sie von dir kommen, was du für Ideen hast.
Also ich glaube, ich war immer schon eine ganz krass autobiografische Schreiberin.
Ja.
Ich glaube, ich werde es auch immer bleiben. Weil ich jetzt immer mehr merke, so, ich habe jetzt schon mit vielen Leuten darüber gesprochen, es gibt ja so Leute, die eher so eine Bühnenpersönlichkeit haben oder auch gar nichts wirklich von sich preisgeben. Mm. Auch auf Social Media, das geht dann am Ende auch irgendwie so ein bisschen Hand in Hand.
Ja, ja. Heutzutage gehört es dazu.
Irgendwie schon. Mm. Und ich habe mir das nie so richtig überlegt, beziehungsweise habe ich früher immer dann gehört, so ja, man muss sich das schon überlegen, wer bin ich auf der Bühne und so. Und ich habe immer gemerkt, dass mir das total so widerstrebt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, ich bin halt, wie ich bin.
Ja.
Und ich kann auch nicht anders sein, ich will es auch irgendwie nicht. Mhm. Und das ist so was, da denke ich jetzt immer wieder drüber nach. Auch wieder so ein bisschen im Kontext jetzt mit dem, was ich so hier jetzt in diesem Studiengang erlebe. Aber ich merke einfach, ich kann das nicht anders. Also das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was in meinem Leben generell sehr, sehr stark ist, und zwar Wahrhaftigkeit.
Ja.
Das klingt immer so, aber dieses Wort ist es einfach, was immer wieder in meinen Kopf kommt. Und ich kann nur das.
Mhm.
Ich kann nur wahrhaftig sein. Ja. Das heißt, ich kann nicht irgendwie mir ein Kostüm anziehen und auf die Bühne gehen und dann bin ich plötzlich keine Ahnung wer. Ja. Deswegen heiße ich ja, wie ich heiße auch in diesem Projekt. Das ist ja kein Projekt, das bin halt ich.
Ja.
Das heißt also, die Songs entstehen immer aus meinem Leben heraus. Und deswegen sind die Alben ja auch ganz krass, also die stehen für die Phase, in der ich da war. Mhm. Und dann gibt es natürlich mal Songs, die vielleicht übertreiben oder wo das auch mal eine Geschichte ist, die dann vielleicht eher von Freundinnen oder Freunden handelt. Und ich sage aber ich.
Ja.
Ne? Also das sind natürlich so Kleinigkeiten, die man dann verändern kann. Aber ja, das ist schon sehr...
Ja.
Ich bin einfach sehr viel ich.
Ja,
genau.
Ja, und das ist ja schön. Also
ich weiß ja, nicht. Ich glaube, das ist, genau, also ich kann es nicht anders, aber ich glaube, man macht sich damit wahrscheinlich auch verletzlich, so.
Total,
und ja, die Gefahr ist natürlich immer, ja, dass es dann manchmal auch komisch werden kann. Also ich merke das jetzt, weil ich ja dann irgendwann auch angefangen habe, so mit meinen psychischen Themen sehr offen umzugehen, auch auf Social Media. Und das neue Album wird auch sehr stark darum drehen, sich drehen. Und ich merke es halt immer dann, wenn ich ein Konzert gebe und dann sprechen mich Leute da plötzlich drauf an. Sagen so, ja, geht's dir jetzt wieder besser? Und dann denke ich immer so, was?
Ja.
Und dann fällt mir erst wieder ein, ah ja, okay, ich habe ja diese Story gemacht oder so. Also das ist dann manchmal schon so, das bringt mich dann kurz zum Nachdenken, weil ich dann schon überlege, ist es jetzt sinnvoll? Also ich vergesse manchmal, dass ja dann alle, die mich so hören oder die mich verfolgen, das dann ja wissen. Aber auch da weiß ich, dass es einfach mein Ding ist, das genauso zu machen.
Ja, es gehört ja zu dir. Also
genau.
Es ist ja ein Teil. Und das ist ja dann eigentlich auch sehr viel wert, wenn du auch den Teil nicht verschweigst.
Also genau. Und ich verstehe aber auch, wenn es Leute gibt, die sagen, zu was brauche ich jetzt nicht rausposaunen. Das verstehe ich total. Aber ich glaube, bei mir war das irgendwann so ein Weg. Also erstens hilft es mir auch, damit offen umzugehen, auch überall. Sowohl privat als dann eben auch in diesem MusikerInnen-Kontext. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es was total Schönes und auch Heilsames hat, weil man merkt, man kann damit auch anderen Leuten Mut machen, eben auch darüber zu sprechen. Oder ich merke auch, dass es ja immer noch leider so ein Thema ist, ja, womit viele immer noch ein Problem haben. So dieses, oh, du gehst zur Therapie. Also, ne, es ist, kommt immer so, ich glaube, jetzt die neueren Generationen wachsen schon damit auf, dass es quasi normaler ist, was auch immer normal ist.
Ja. Aber gesellschaftlich trotzdem, akzeptiert.
Genau, genau. So. Aber es ist ja trotzdem immer noch ein Thema, da merkst du halt, es ist immer noch nicht gängig, dass man darüber spricht. Und die Reaktionen zeigen mir halt auch, dass es gut ist, darüber zu sprechen und dass es andere Leute motiviert, auch darüber zu sprechen und auch sich nicht so alleine zu fühlen mit psychischen Erkrankungen. Und das finde ich auch schön daran, dass man da irgendwie das immer mehr, wie du sagst, so gesellschaftlich anerkannt machen kann.
Ja.
So. Ja. Das finde ich einfach sau wichtig, weil es so viele Menschen gibt, denen es so geht und es einfach nichts anderes ist, als wenn man irgendwie, ich glaube, das war der Yuki, der hat geknurrt und ich könnte mir vorstellen, dass er träumt.
Ja.
genau, weil es am Ende, finde ich, einfach keinen Unterschied gibt, ob man ein Bein gebrochen hat oder ob man eine Depression hat zum Beispiel. Und das ist für mich immer noch absurd, dass es dann alles so unterschieden wird.
Ich finde, es macht einen Unterschied, weil du siehst die Depression jemanden ja nicht an. So,
genau, das ist der Unterschied, das stimmt.
Ja, und ich bin auch immer sehr offen mit dem Thema umgegangen. Jetzt nicht auf Social Media, weil ich zu der Zeit nicht auf Social Media war. Aber ich habe immer gesagt, ich will darüber sprechen, dass ich in Therapie gehe. Ich spreche auch ganz offen darüber, dass ich mit 18 in der Klinik war. So, weil ich zu dem Zeitpunkt an einem Punkt war, wo es einfach nicht mehr weiterging.
Ja.
Und ich wusste damals nicht, vor allem als so Teenager-Mädchen, ich wusste nicht, dass es Hilfe gibt. Also ich habe nur gedacht, okay, ich verstehe mich nicht mehr. Irgendwie, ich sehe die anderen und bei mir funktioniert es nicht, bei den anderen funktioniert es und ich kann mir das alles gerade gar nicht erklären, weil ich hatte ja auch gar kein Wissen. So. Und dann bin ich über Zufälle eben erst, habe ich eben von dieser Möglichkeit erfahren, dass es da eine Klinik gibt und dann hatte ich natürlich auch diese Vorurteile, ja, da sind ja nur Verrückte drin, so, da gehöre ich doch gar nicht hin, also was soll ich da, meine Probleme sind doch noch lange nicht groß genug, so, bis ich das dann gemacht habe und das war die erste beste Entscheidung überhaupt, weil die mich komplett, ich will es mal so sagen, gerettet hat. Ich dachte dann auch, das darfst du auf jeden Fall jetzt nicht verschweigen oder so, weil Leute müssen auch wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Voll. Oder also, ich sag mal, wenn man sich schlecht fühlt und man geht zur Therapie das erste Mal, dass man auch das Recht hat, sich jemanden auszusuchen, also dass man nicht, also dass nicht jeder Psychologe, nicht jede Psychologin passt zu dir.
Absolut.
So, das weiß man ja auch nicht. Man geht dann einfach zum Psychologen und denkt so, das muss jetzt so sein, aber dass das auch auf so einer ganz menschlichen Ebene passieren muss und das muss einfach passen und nicht jeder kann dir gleich helfen. Es gibt auch unterschiedliche Perspektiven und so. also das wissen ja die wenigsten, die noch nicht in Berührung damit waren. Und deswegen ja. finde ich das auch immer wichtig, dass man da offen drüber spricht und das ja auch nicht so klein redet oder, oder so beiseite redet, weil das ist, glaube ich, ein großes und ein wichtiges Thema.
Absolut.
Dass es Hilfe gibt, wenn man sie braucht.
Ja.
So.
Das ist ja auch eigentlich Aufklärung am Ende des Tages. Also so.
Ja, genau.
Ja, für Leute, die das halt, die halt diese Gefühle haben, aber ja, eben davon nichts wissen.
Ja.
Und ich merke ja auch, wie man jetzt über die Jahre da ja schon, ich will jetzt nicht sagen, da studiert hat, aber das ist schon krass, ne, wenn man da jetzt schon so einiges durch hat. Dann kann man ja auch schon einiges weitergeben. So, hier, du hast die und die Möglichkeit, jetzt auch immer stadtbezogen.
Ja,
ne? Ja, weil es ist ja auch wieder in jeder Stadt anders. Und hier in Mannheim haben wir zum Beispiel das Glück, dass wir eine Therapeutin haben, die wie so eine Verteilungsstelle fungiert. Das heißt, die hat immer Listen mit freien Therapieplätzen. Mhm. Das ist zum Beispiel Gold wert.
Das ist ja wunderbar.
Das ist wunderbar. Ja. Und auch das, was du vorhin gesagt hast, mit dem, es muss nicht immer passen. Aber das Problem ist ja, es gibt ja in manchen Städten dann so wenig Plätze, dass du dann ja auch froh sein kannst, wenn du dann einen Platz hast. Aber wenn es dann nicht passt, ist es eigentlich auch schon wieder kontraproduktiv.
Ja, das stimmt. Also,
aber das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, so wie, dass dieser Bereich einfach viel krasser ausgebaut werden müsste.
Ja.
Also das ist halt, ja, da gibt es einfach noch einen riesen Mangel, muss man sagen.
Und ich bin auch echt überrascht, also weil ich will ja auch so ein bisschen in die Schiene gehen.
Mhm.
Und es gibt ja auf der einen Seite kannst du ja Psychologie studieren mit der klinischen und dann machst du deine Approbation.
Mhm.
Und dann holst du dir einen Kassensitz. Also, und die sind ja auch begrenzt und also Riesenausbildung. Es dauert ewig, kostet viel Geld. Und dann darfst du eben kassenärztlich behandeln.
Mhm.
Oder, und das finde ich so krass, oder du machst einfach den Heilpraktiker für Psychotherapie und darfst privat abrechnen und therapieren.
Mhm.
Und da denke ich mir so, okay, also ich glaube, das ist ein bisschen dafür da, um diesen Mangel aufzufangen, aber ich dachte mir dann schon, also so ganz ohne Studium, nur mit dieser Prüfung, ich weiß nicht, ob das reicht.
Mhm.
Also kommt natürlich drauf an, was du vorher gemacht hast und so, aber das sind dann so Sachen, die mir jetzt auffallen, wo ich mir denke,
krass, ja. Ja, ich weiß natürlich nicht, ich weiß natürlich nicht, wie die Ausbildung ist. Und ich glaube auch immer am Ende liegt es ja schon auch zumindest an den Menschen, die das machen.
Ja,
und das stimmt. Das hat auch so viel Auswirkungen dann, glaube ich, was das für Menschen sind und wie empathisch sie sind oder wie die richtige Balance ist aus, finde ich zum Beispiel in der Therapie immer wichtig, aus Empathie, aber trotzdem auch fordern und ein bisschen vielleicht auch anschieben.
Ja.
Aber ich glaube, da braucht auch jeder Mensch was anderes so.
Total.
Aber klar sind gewisse Grundkenntnisse oder gewisse Lehrinhalte wichtig. Das ist natürlich klar. Ja. Aber da bin ich mir immer gar nicht so sicher, wie viel macht das dann am Ende aus von einem guten Therapeuten oder Therapeutin. Keine Ahnung. Aber ja, das ist, auf jeden Fall gibt es einen Mangel.
Ja, das stimmt.
Ein Riesenmangel. Und das ist eigentlich ganz, ganz schlimm, wenn man weiß, dass manche Leute, also es ist für mich fast unglaublich, dass es Menschen gibt, die ein Jahr auf einen Therapieplatz warten. Deswegen, ich hatte da, glaube ich, wahnsinnig Glück in meinem Leben oder Glück, dass Mannheim da irgendwie ganz cool aufgestellt ist. Mhm. Aber das ist ja ein Albtraum. Also wenn du vor allem akut Hilfe brauchst.
Ja.
Und dann weißt du, musst jetzt noch, sei es nur ein halbes Jahr warten, da ist ja schon ein Monat schon.
Ja.
Ein Albtraum.
Ja, das stimmt.
Also das ist, eigentlich darf das nicht sein.
Ja.
Denke ich mir.
Das stimmt.
Ja.
Ich weiß, wüsste du leider nicht, wie man das sowas lösen kann. Außer durch psychologische, obwohl es gibt ja psychologische Auffangstellen und psychologische Beratungen bis zum, die das überbrücken können und so. Aber wieder, da liegt's, okay, wissen die Leute, dass es das gibt? So.
Ja, das allergrößte Problem, was ich ja oft sehe, ist, wenn man eh schon in so einer Lage ist, dass es einem richtig schlecht geht. Glaube ich, fällt vielen Menschen ja auch wirklich schwer, überhaupt loszulaufen.
Genau,
überhaupt irgendwo anzurufen. Also ich zum Beispiel habe ja auch einfach echt ein Problem zu telefonieren.
Ja.
Und gerade wenn es um so Arztgeschichten geht oder Ärztinnen. Das heißt, das hinzukriegen oder angenommen, jemand hat so eine schlimme Depression, dass er auch einfach gar nicht aus dem Bett ausstehen kann, dann ist es ja noch mal schwerer, überhaupt irgendwo mal anzuklingeln oder eine E-Mail zu schreiben. Und wenn man dann noch quasi abgewiesen wird, das ist halt ein unheimlicher Kraftaufwand. Ja. Das heißt, eigentlich braucht man da schon Leute, die einem helfen oder die sagen, komm, ich fahre dich jetzt irgendwo hin.
Ja.
Das heißt, das ist auch so ein Punkt, wo ich immer denke, das müsste man viel niederschwelliger machen. Oder
dann kann man nur hoffen, dass das soziale Umfeld gut ist.
Und ja, voll.
Dass man da Unterstützung bekommt. Aber natürlich ist es halt auch kein geschultes Personal, aber Freunde können manchmal auch die erste Anlaufstelle sein.
Absolut.
Ja. Was ich noch sagen wollte zu dem Thema davor auf der Bühne, dass du gesagt hast, du bist du.
Mhm.
Ich glaube, wir hatten da im Vorgespräch auch drüber gesprochen.
Mhm.
Und weil ich habe daran gedacht, weil ich bin ja auf der Bühne nicht ich.
Mhm.
Wenn du jetzt ein Musical oder Oper, du nimmst ja immer eine Rolle an.
Mhm.
Oder du sollst ja eine Rolle spielen. Obwohl ich auch schon gefragt wurde, ja, wer singt denn den Song? Singt das die Rolle oder du?
Mhm.
Ne, wenn es um Songinterpretation geht jetzt. Also das ist ja für mich immer so dieser Konflikt, wie viel ist jetzt ich, wie viel ist die Rolle? Weil du musst dich ja reindenken in einen Charakter oder musst es annehmen, musst dir eine Körperlichkeit irgendwie suchen.
Mhm.
Und natürlich, je näher die Rolle an mir dran ist, desto einfacher oder manchmal je weiter weg sie ist, desto einfacher. Und darüber habe ich auch nachgedacht, dass es ja bei dir gar keine Frage ist.
Mhm.
Weil du gehst ja auf die Bühne als du.
Mhm.
Und manchmal dachte ich mir, also ich habe auch das Gefühl, dass ich manchmal als ich, also dass ich auf der Bühne stehe, nur halt in der Rolle.
Ja, klar.
Aber irgendwie sind es ja trotzdem meine Gefühle, meine Gedanken. Ich glaube, es kommt drauf an, welche Methode man jetzt wählt. Ne? Manche, also ich bin eher Method Acting, eher von innen heraus und da ist ganz viel Anteil von mir dabei.
Mhm.
Andere gehen eher über eine äußere Schauspielschule. Mhm. Das ist dann vielleicht wieder anders. Aber ja, das fand ich schon interessant. Und da wäre jetzt meine Frage, gibt es trotzdem eine Bühnenpersönlichkeit,
Alex? Ja, das ist genau die Frage, die ich mir ehrlich gesagt in letzter Zeit oft gestellt habe, weil ich immer wieder Gespräche darüber hatte und dann einer mal zu mir gesagt hat, ja, aber man hat doch trotzdem immer eine Art Rolle auf der Bühne. Und dann habe ich mich immer so dagegen gewehrt und gesagt, nee, irgendwie nicht. Und ich glaube es auch nicht, aber ich glaube trotzdem, dass sich eine Art Alex entwickelt hat auf der Bühne, die ich aber auch privat bin, wenn ich in so Gruppensituationen bin, glaube ich. Und das ist bei mir ganz stark jetzt so der Humoraspekt geworden.
Ja.
Und das hat sich tatsächlich entwickelt.
Ja.
Weil ich, und da hast du vorhin auch so was Schönes gesagt, ich kriege das nicht mehr zusammen, aber ich weiß noch, wie das war. Also wie ich früher auf der Bühne war und dass ich null frei war, dass ich die ganze Zeit unter Beobachtung von so Businessleuten stand und immer dachte, ja, die wollen ja eigentlich, dass ich so bin und die wollen, dass ich so bin. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich konnte mich überhaupt nicht frei entfalten und war die ganze Zeit wie so in so einem, also wie so gedeckelt.
Mhm.
Und als ich das dann alles so losgeworden bin, also so mein Management gekickt habe und einfach gesagt habe, ich mache jetzt nur noch, Stichwort Bauchgefühl, was mein Bauch mir sagt, dann hat sich, glaube ich, das erst entwickelt, so, wie bin ich eigentlich? Und das habe ich mich aber, also ich habe mich das nie gefragt, sondern es hat sich, glaube ich, durchs Machen entwickelt. Und da ist dann dieses Humording irgendwie, glaube ich, so entstanden. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie eine Bühnenpersönlichkeit. Aber irgendwas ist es, irgendein Charakter, der da, glaube ich, noch so ein bisschen sich dazu entwickelt hat. Das war dann so meine Art, vielleicht auch ein bisschen mit der Aufregung klarzukommen, weil ich schon immer auch nervös bin. Also vor Auftritten ganz schlimm.
Echt?
Total. Aha. Bis heute.
Ja.
Also auch generell, ich glaube, so soziale Aktionen sind generell für mich immer so ein Ding. Aber ich habe ja jetzt auch rausgefunden, dass ich eine soziale Angststörung habe. Also das erklärt sehr viel.
Also es ist sehr interessant im Zusammenhang total. Mit dem Beruf.
Total ja. absurd.
Ja.
Deswegen ist es auch nie rausgekommen.
Ja, ja.
Bis jetzt vor ein paar Monaten. Weil ich glaube, dass... Ja, es gibt ja in vielen Erkrankungen im psychischen Bereich so Leute, das ist irgendwie ganz klar. Und es gibt ja aber diese hochfunktionalen Menschen. Mhm. Und bei mir war es so, in der Depression war ich hochfunktional und jetzt in dieser sozialen Angst bin ich auch hochfunktional. Das heißt, ich funktioniere ja überall. Ja. Ich stehe sogar auf der Bühne, was ja dann absurd ist. Und deswegen, glaube ich, war das auch gar nicht so leicht, das rauszufinden.
Ja.
Was mich auch manchmal ein bisschen wütend macht, weil ich irgendwie denke, krass, ich habe so lange Jahre Therapie gemacht. Ich war ja auch in der Klinik vor 2 oder 3 Jahren, weil ich ja chronische Schmerzen habe. Und keiner hat mal gerafft, dass es daran liegen könnte. Und das macht mich mittlerweile total wütend, weil ich könnte mir vorstellen, dass eigentlich die soziale Angst Auslöser für alles war.
Ja.
Also mittlerweile, was die Schmerzen angeht, weiß ich das auch.
Ja.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Depressionen auch eher eine Folge davon sind.
Ja.
Das heißt, das ist jetzt wie so, das Rätsel hat sich gelöst.
Der Kern gefunden, ja. Die Wurzel wird gezogen.
Das ist total krass. Ja. Weil eigentlich glaube ich, dass das ja die Wurzel von allem
ja,
ist.
Ja.
Und das hat jetzt sehr, sehr weitergeholfen in dieser ganzen Forschungsreise. Aber genau, es ist halt absurd, dass ich auf der Bühne stehe und trotzdem das habe. Aber das erklärt auch, warum ich diese wahnsinnige Nervosität habe jedes Mal. Mhm. Und manchmal denke ich mir, das ist ja auch was ganz Tolles, weil dadurch habe ich das Gefühl, ich bin am Leben. Also ich habe wegen den kleinsten Sachen kann ich aufgeregt sein und auch so eine kindliche Aufgeregtheit haben.
Was ja eigentlich auch wunderbar für einen Künstler ist und eine Künstlerin. Ja.
Das hat was ganz, ganz Tolles, aber es ist auch wahnsinnig anstrengend, wenn man immer so schnell nervös ist. Und bei Auftritten kann das auch unerträglich werden.
Ja.
Also ich habe Auftritte gehabt, wo ich einfach immer dachte, ich möchte einfach weglaufen. Also wirklich, wo ich habe mich dann immer gesehen wie in so einem Comic. So Speedy Gonzales rennt dann einfach weg.
Ja.
Das ist immer so mein Bild.
Ja.
Weil ich das manchmal einfach nicht aushalten kann, diese Spannung.
Ah, krass.
Oder auch generell vor so Terminen, wo ich weiß, die challengen mich, gerade in sozialer Hinsicht. Das kann mich also wirklich zerstören. Und dann Stichwort diese chronische Schmerzerkrankung, dann mittlerweile, und das ist noch gar nicht so lange, raff ich immer mehr die Zusammenhänge, werden dann auch die Schmerzen vor so einer besonderen, einem Event oder so, werden die dann stärker. Und danach ebbt es wieder ab. Also es ist jetzt alles sehr logisch so. Aber deswegen...
Es war eine Reise bis dahin.
Es war eine lange Reise.
Hört sich nach einer langen Reise an, ja.
Und deswegen so Stichwort Bühnenpersönlichkeit. Ich habe das Gefühl, dieser Humoraspekt macht ganz vieles leichter. Ja. Und das ist aber schon so zu einem Anteil von mir geworden, dass das auch was ist, was mich, glaube ich, mittlerweile ausmacht auf der Bühne. Deswegen...
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob es etwas Angeeignetes ist, aber auf jeden Fall ist das was sich irgendwann entwickelt hat und wo ich auch sehr viel Feedback zu kriege, dass Leute das sehr mögen, dass es so funny ist. Also manche sagen mir, du könntest auch Comedian sein, wo ich dann immer denke, hä? Aber ja, okay, schön.
Okay.
Aber was, glaube ich, auch ein guter Kontrast ist zu der Musik und gerade bei dem neuen Album, was halt schon sehr dark wird,
sag
ich jetzt mal. Und ich glaube, dann ist dieser Ausgleich mit, wenn ich Ansagen mache, dann können die Leute mal lachen und dann ist es mal kurz so durchatmen, dass es, glaube ich, auch gar nicht so dumm ist.
Wann kommt das neue Album?
Ich weiß es nicht. Das ist ja das Schlimme, das dauert ja jetzt schon ewig und es ist schon ewig sehr weit.
Ja.
Und mir fehlt gerade so ein bisschen die Deadline, die ich es nicht schaffe, mir selber
zu... Ich kann dir eine setzen.
Ja. Mir hilft es tatsächlich. Und ich frage mich wirklich, was es ist, warum das diesmal so kompliziert ist. Und
wie viel Arbeit steht da noch an?
Gar nicht mal mehr so viel. Die Songs sind ja schon ewig fertig.
Also, 31. September. Gibt es das überhaupt?
Wir müssen...
30. September.
Also, mein Ziel ist spätestens im Winter, weil eigentlich ist es ja auch ein Winteralbum.
Ah ja, nee, dann muss es... Und eigentlich beim ersten Schneefall.
Zum Beispiel, wenn es überhaupt noch Schnee gibt.
Ja, das stimmt.
In Zeiten wie diesen.
Ja.
Aber eigentlich müssen wir nur noch Schlagzeug und Percussion live aufnehmen.
Ja.
Weil sonst ist ehrlich gesagt alles fertig.
Ja.
Deswegen, es ist. Und manchmal frage ich mich auch, ob da einfach die Angst auch ein Grund ist, weil dieses Album, glaube ich, schon sehr anders wird.
Ja.
Und das letzte Album, Park, war gefühlt wie so ein Ding in meinem Leben, aber auch so feedbackmäßig habe ich immer das Gefühl gehabt, damit konnten sich dann plötzlich noch viel mehr Menschen identifizieren, auch so im Vergleich zum ersten. Also es hat schon nochmal so ein paar Türen geöffnet, wenn auch jetzt auf kleinem Niveau, aber ich habe gemerkt, da habe ich schon nochmal so Menschen dazugewinnen können. Und ich glaube, deswegen habe ich jetzt immer so Angst, weil ich weiß, dieses dritte Album wird schon eine Herausforderung. So, das kann man sich jetzt nicht mal eben so anhören. Ja. Da ist jetzt auch nicht so viel gute Laune und Tanzbarkeit. Da geht schon richtig zur Sache.
Ja.
Und vielleicht ist da auch ein bisschen die Angst im Hinterkopf, die das aber immer weiter rausschiebt.
Wo die Angst ist, da ist der Weg.
Absolut.
Aber man muss natürlich auch bereit sein. Also
das Problem ist, ich denke mir immer, ich war schon 100-mal bereit. Und das ist ja das nächste Problem, dass dieses Album wie so ein bisschen verflucht ist, weil es... Weil ich hatte schon die Hälfte und dann ist mein Rechner kaputt gegangen.
Oh nein.
Und ich hatte kein Backup. Dann wurde es gerettet, auch so richtig abstrus von einem Bekannten, der die Festplatte heimlich nach Amerika geschickt hat. Dann hat so eine krasse Firma das gerettet, dann waren die Songs wieder da. Dann konnte ich damit aber gar nicht umgehen, weil ich schon damit abgeschlossen hatte. Dann habe ich es wieder angefangen. Und jetzt neulich sind schon wieder Spuren verloren gegangen. Also es ist wie so ein endloser Fluch. Und dann bin ich manchmal abergläubisch und denke mir, es soll nicht sein.
Ja.
Aber da weiß ich mittlerweile auch, es ist Bullshit. Also es ist jetzt, wie gesagt, alles sehr weit und ich muss jetzt mir selber eine Deadline setzen.
Ja.
Und dann muss es raus. Und am Ende habe ich ja eh schon längst für mich entschieden, dass ich auf mein Bauchgefühl, dass ich nur noch das mache, was ich fühle. Und dieses Album ist nun mal hauptsächlich in einer Phase entstanden, die sehr düster war in meinem Leben. Und genauso bleibt es auch. Und deswegen muss es einfach jetzt raus, damit dann endlich die nächste Phase
beginnt. Genau, damit das nächste Album beginnt.
Ja, ich möchte auch echt das wieder nächste Kapitel Songs schreiben. Und, und dafür müssen diese schweren Songs jetzt aber einfach raus. Und ich glaube trotzdem, dass das, was ich so schön finde, was ich auch so mit am meisten an Feedback bekomme, dass das jetzt trotzdem funktioniert auf dem Album. Nämlich, mir wird ganz oft gesagt, deine Songs sind nachdenklich und sind auch teilweise sehr traurig, aber am Ende haben sie immer so einen kleinen Hoffnungsschimmer.
Ja.
Und ich glaube, das ist jetzt auf dem Album vielleicht ein bisschen härter, aber trotzdem, glaube ich, habe ich es geschafft, dass am Ende dieses Gefühl wieder kommt, dass es alles gut wird. So banal es klingt, aber und das ist mir, glaube ich, wichtig, dass ich das immer, also dass das so ein bisschen auch mein Ding ist, dass man weiß, Alex Meyer macht trotzdem am Ende Hoffnung.
Ja.
Das ist so ein bisschen mein Wunsch.
Ja, schön.
Auch für mich selber, ehrlich gesagt.
Ja, also unbedingt. Ja, aber das klingt wunderschön. Also das klingt sehr gut. Ja, nee, ich glaube, ich kann da einfach nur mitgehen. hör auf dein Bauchgefühl.
Ja.
Und hau das Ding raus und dann kommt das nächste Kapitel.
Ja, eben.
So.
Genau, weil was hat man zu verlieren? Ne? Also es ist ja auch so der Witz. Früher noch mit Management und Plattenfirmen interessieren sich, da war ich halt, da konnte ich manchmal gar nicht mehr atmen, weil ich die ganze Zeit dachte, bloß keinen falschen Step irgendwo hin machen. Ja. Und jetzt ist es so, mir kann nichts passieren. Ich habe keine Firma, die sagt, oh, aber das lässt sich nicht verkaufen. Mir ist es scheißegal, was ich verkaufe, weil ich weiß oder glaube zu wissen, dass mit der Musik, die ich mache, ich so ab bin vom Mainstream und von dem aktuellen Sound, der vielleicht gerade gefragt ist, dass ich auch aber dadurch kein Korsett habe. Also das ist ja das Tolle. Und man kann heutzutage selber Musik veröffentlichen. Das ist ja schon auch das Schöne. Du kannst alles machen.
Ja, du kannst frei sein, auch als Künstler.
Ich kann frei sein. Es ist eigentlich bumsegal, was ich mache. Ich kann das einfach machen. Und selbst wenn dann Leute sagen, es ist mir zu traurig, ja, dann ist es halt so.
Ja.
Am Ende schreibe ich ja auch, weil ich selber schreiben muss, weil es raus will. So.
Ja. Ja. Wie war das so für dich, unter so einem Management zu sein?
Ganz schwierig. Am Anfang habe ich gedacht, ja. Krass, jetzt gibt's, das waren auch 4 Männer. Und dann habe ich gedacht, krass. Und die haben teilweise auch wirklich erfolgreiche Leute gemanagt. Mhm. Und dann denkt man so, das ist jetzt die Eintrittskarte. Und jetzt geht's ab. Und jetzt kann ich irgendwie so ein paar Schritte mal nach vorne machen. Mhm. Und am Ende hat sich aber gezeigt, dass das nur was bringt, wenn man natürlich einen Film fährt.
Ja.
Und das war halt überhaupt nicht
wenn
so.
Wenn man das gleiche Ziel hatte.
Genau. Und es war so, ich hatte damals einen Produzenten in Berlin.
Mhm.
Und habe mit dem so ein paar Demos gemacht. Und das ist das, worauf die voll abgefahren sind.
Ja.
Und für mich war das so, ich probiere mich mal aus.
Mhm.
Hatte aber in der Zeit schon 4 eigene Demos komplett selber produziert. Und das haben die halt gar nicht gefühlt.
Mhm.
Was ja auch völlig legitim ist.
Ja, ja.
Und da hätte ich schon, wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört hätte, damals hatte ich noch nicht den Mut, hätte ich da schon nach 2 Monaten sagen können, das macht gar keinen Sinn.
Ja.
Weil die haben die Demos, die ich eigentlich so gefühlt habe, das haben die überhaupt. Also es war so, ja, okay, und jetzt wieder,
zum Produzenten. Zum anderen, ja. Mhm.
Das war ja auch eine spannende Phase, sich da auszuprobieren, aber auch da habe ich relativ schnell gemerkt mit dem Produzenten, das geht nicht voran.
Mhm.
Und ich hing dann da aber trotzdem sehr lange. Viel zu lange, weil ich auch da nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Und das war wirklich so mit dann im Studio sitzen und so richtig, der Magen zieht sich zusammen.
Mm.
Und ich konnte auch überhaupt nicht schreiben, weil ich halt völlig zu war. Das heißt, das war alles schön und gut, aber es hat am Ende dann... Also es hat, glaube ich, insofern was gebracht, um zu wachsen und um mutiger zu werden. Und dann wirklich die Eier zusammen zu sagen, ey, ihr seid krasse Typen, aber... Das bringt nichts hier.
Warum?
Also es hat mich halt voll stark gemacht.
Warum dachtest du, dass du da bleiben musst? Also,
ja, weil ich
was
dachte,
hat dich da gehalten? So?
Ich glaube, weil ich dachte, wenn ich die jetzt verlasse, dann habe ich ja gar keine Chance mehr, irgendwas zu schaffen. Weil die sind die Power und wer bin ich so?
Ja.
Die haben die Kontakte. Ohne die bin ich nix.
Ja.
Aber das bringt alles nichts, wenn die Inhalte dann nicht stimmen.
Ja, das stimmt.
Und da habe ich eben, ne, Stichwort von vorhin, Wahrhaftigkeit, da habe ich ja gemerkt, ich kann mich überhaupt nicht verstellen. Ich kann mich nicht irgendwo reinpressen lassen. Und das war ja noch nicht mal jetzt ein riesiger Kompromiss. Wir haben dann ja schon zusammen geschrieben, so der Produzent und Konrad, mein Mann und Schlagzeuger und ich. Und trotzdem habe ich am Ende gemerkt, also wir haben dann, ich glaube, 3 Songs rausgebracht in der Zeit, aber es waren 2 Jahre.
Ja, okay, krass.
Und dann hat sich alles nur noch wie ein Kompromiss angefühlt.
Ja.
Und da habe ich einfach gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann nicht gegen mein Bauchgefühl arbeiten. Weil dann waren immer so Sachen wie, wir müssen die Texte noch so ein bisschen mehr so schreiben, dass auch die Kids das verstehen. Mhm. Und damals war ich ja schon über 30 und dann habe ich irgendwann gesagt, so Leute, wieso soll ich denn Texte schreiben für Kids?
Ja.
Ich habe doch gar nicht die Themen wie jemand, der 15 oder was weiß ich, was ist so. Und dann war immer, das muss, keine Ahnung, das Intro muss weg, das hat keine Radiolänge. Ne? Also diese ganzen Klischeesprüche.
Diese algorithmischen,
absolut.
Wir müssen nach oben.
Ja.
Ja, was irgendwie, ich finde immer, das ist es noch Kunst?
Ja.
Ich weiß es nicht, das ist ja eher dann Geldmacherei, maschinelle Produktion.
Ja, und klar, man kann Kompromisse finden und man kann sagen, jetzt bei dem Song gucke ich mal, dass er vielleicht nicht zu lang wird und so.
Ja.
Aber ich habe gemerkt, ich bin da sehr kompromisslos. Also ich, mittlerweile produziere ich ja auch einfach allein und ich habe zwar immer noch einen Co-Produzenten, aber dem neuen Album, ich brauche sein Feedback, aber am Ende... hat er jetzt diesmal gesagt, irgendwie ist dann nicht mehr viel, was ich sagen kann. So. Und ich bin jetzt auch kein Fan davon, so scheuklappenmäßig durch die Gegend zu laufen und so gar keine Sachen anzunehmen. Das meine ich auch nicht. Aber ich glaube, wenn man eben so ein klares Bauchgefühl hat und merkt, und ich war an dem Punkt einfach, man konnte mich jetzt nicht mehr groß formen.
Ja,
es gibt ja auch Leute, die arbeiten mit einem Produzenten oder Produzentin und haben Bock, Sachen auszuprobieren und können sich formen lassen oder wollen, aber das da war ich halt nicht. Da war ich schon woanders.
Und ja, deswegen, schon weiter.
Genau, hätte das einfach nicht funktioniert.
Ja, willkommen zurück. Tja, ja, das waren einige Themen und ja, Intuition versus Angst. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht, dieses Gefühlschaos im Körper, im Kopf? Alles ist durcheinander, man kann irgendwie nicht klar denken. 1000 Gedanken, meistens negativ. Und irgendwie versucht man, einen Weg durch diesen Gefühlsdschungel zu finden und irgendwie zu verstehen, was sind jetzt Sorgen, was sind Ängste oder wann sagt mir mein Bauchgefühl Stopp? Oder wann sagt mir mein Bauchgefühl, das möchte ich nicht? Und gerade heutzutage ist es ja so, dass wir echt so viel zu tun haben und jeder hetzt nur noch von Punkt A zu Punkt B und irgendwie fühlt es sich so an, als hätten wir gar keine Zeit mehr. Tja, und ich sag's euch, wie es ist, mir geht's nicht anders. Also mir geht's nicht anders und es ist schwer, Intuition von Angst zu unterscheiden. Aber was immer hilft, ist, sich Zeit zu nehmen. Und diese Zeit muss man sich ganz bewusst nehmen. Und man muss ganz bewusst zur Ruhe kommen, in die Stille gehen. Sich vielleicht auch einfach langweilen, damit sich dieses Gefühl einmal melden kann und einmal zeigen kann. Und dass es dann vielleicht auch gehört wird. Und dass man dann im letzten Schritt vielleicht sogar danach handelt. Ich weiß, das ist immer so einfach gesagt. Aber am Ende, dann muss man es einfach machen. Und ja, schlussendlich ist es auch ein Training und ein Prozess, den man immer und immer und immer wieder durchgehen muss. Aber eine gute Nachricht ist, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir müssen da alle durch und wir können uns auch gegenseitig helfen, denke ich. Und wenn wir wissen, dass wir alle den gleichen Kampf kämpfen, dann finde ich, wirkt das auch gar nicht mehr so schlimm. Ja, mehr möchte ich euch dazu gar nicht sagen und deswegen schicke ich euch jetzt in den Tag oder in die Nacht, in den Abend, wann immer ihr diese Podcast-Folge zu Ende gehört habt. Ich wünsche euch ganz, ganz viele positive Gedanken, ganz viele angenehme Gefühle und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dann!